Er sitzt wieder auf seiner Peniskanone, als wäre nie was gewesen. Till Lindemann und seine Band Rammstein haben gerade ihre große Europa-Tour gestartet. Ein Jahr nach der Veröffentlichung der Missbrauchsvorwürfe gegen Lindemann. Wir schauen uns heute auf dem Dresden-Konzert der Rammstein-Tour um. Hat sich was verändert? Vielleicht auch über die Band Rammstein hinaus? Elena Kuch, Investigativreporterin vom NDR, hat die Missbrauchsvorwürfe rund um die Band mitveröffentlicht. Und mit ihr werfen wir heute einen Blick hinter die Kulissen der Musikbranche. In der ist Lindemanns Sexrekrutierungssystem nur eines von vielen Beispielen für Machtmissbrauch. Elena hat mit einem Rechercheteam von NDR und SZ recherchiert für den Podcast Rammstein Row Zero. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 21. Mai. Hallo Elena.
Hallo. Ich war beim Rammstein-Konzert in Dresden. Das war das erste Deutschland-Konzert von der aktuellen Rammstein-Tour. Wir sind ja am späten Nachmittag zu diesem Open-Air-Venue gefahren. Rinne heißt das in Dresden. Und es war ein ja, total schöner, frühlingshafter Nachmittag, über 20 Grad, blauer Himmel. Und dann strömten da so die Massen an Rammstein-Fans, die allermeisten in schwarzen Band-T-Shirts in Richtung Konzert. Und an diesen T-Shirts konnte man auch sehen, das sind schon richtige Hardcore-Rammstein-Fans. Und daran konnte man auch sehen, das war nicht deren erstes Konzert, denn viele hatten Rammstein-Shirt von früheren Konzerten an. Und ja, manche haben sich so richtig verkleidet, wie Till Lindemann, der hat so als Show-Einlage, ist der als Koch mit Flammenwerfer auf der Bühne. Solche Outfits habe ich auch hier und da gesehen. Und ja, ich habe dann auf dem Weg dahin einige der Fans angesprochen und gefragt, auch woher die kommen. Es waren viele Dresdner dabei, aber es waren auch viele Leute, die angereist sind aus anderen Städten in Deutschland, aus Bayern, aus Berlin, aus Nordrhein-Westfalen.
Also es ist ja jetzt ein Jahr her, dass diese Vorwürfe zu Till Lindemann öffentlich wurden. Wie blickst du auf diese Vorwürfe heute?
Der Tenor von den Fans, mit denen ich gesprochen habe, ich habe natürlich nicht mit allen gesprochen, da waren ja über 50.000, war schon, wir sind hier heute Abend für die Musik.
Uns interessiert halt die Musik und nicht, was die da im Hintergrund veranstalten.
Der Mann kann machen, was er will. Das geht mich alles gar nichts an, ne?
Ich liebe seine Musik und ich denke mal, allein darauf kommt es drauf an.
Das war so das eine und das andere war schon auch immer wieder, wir glauben diesen Vorwürfen eigentlich nicht.
Völliger Humbug.
Interessiert mich nicht, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, ich meine, wer zu Till Lindemann in den Backstage-Bereich kommt, der weiß doch, was passiert.
Und ein dritter Punkt, der auch immer wieder kam, war, es gab ja diese Ermittlungen letztes Jahr von der Staatsanwaltschaft, die sind eingestellt worden und für mich ist das irgendwie auch ein Zeichen dafür, da war wohl nichts dran.
Gegen den Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, sind schwerwiegende Vorwürfe erhoben worden. Mehrere junge Frauen berichten.
Die Frauen geben an, dass aus dem Umfeld der Band offenbar systematisch junge Frauen rekrutiert werden, damit Rammstein-Sänger Till Lindemann mit ihnen Sex
hat. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Ermittlungen gegen den Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, eingestellt. Sie sieht keine Beweise dafür, dass er sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen hat.
Auch wenn die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt hat, ihr habt trotzdem weiter recherchiert und dazu ja auch gerade euren Podcast Rammstein Row Zero veröffentlicht. Verlinken wir euch in den Shownotes dieser Folge. Warum war das Thema für euch denn nicht zu Ende mit der Einstellung der Ermittlungen?
Die Staatsanwaltschaft hat ja diese Ermittlungen eingestellt, unter anderem deshalb, weil sich keine Zeuginnen und Zeugen gemeldet haben. Und dass diese Ermittlungen eingestellt wurden, das heißt ja nicht, dass diese, ja, Vorwürfe nicht mehr gelten. Das sind überwiegend Vorwürfe des Machtmissbrauchs. Das ist keine strafrechtliche Kategorie, das ist eine gesellschaftliche, eine moralische. Und wir halten dieses gesamte Thema für sehr relevant. Und deshalb ja, haben wir uns über all die Monate bis heute weiter mit diesem Thema beschäftigt.
Du warst ja gerade beim Konzert in Dresden. Hattest du den Eindruck, dass da was anders war als früher?
Ich war jetzt nicht auf so vielen Konzerten wie die Fans, die Hardcore-Fans, die ich da getroffen habe. Aber ich war ja auch letztes Jahr schon mal bei dem Konzert in Berlin. Und mein Eindruck war, dass sich an der Show nichts verändert hat, dass die ihr Standardprogramm da gespielt haben, dass er ja, von vielen Fans geliebt wird, das bombastisch ist mit einer großen Feuershow. Till Lindemann und auch die anderen von Rammstein haben gar nichts zum Publikum gesagt, überhaupt gar keine Worte an die Fans gerichtet. Das ist aber auch eher normal. Letztes Jahr nach den Vorwürfen war das mal anders. Da hat Till Lindemann in München mal was gesagt und in Berlin hat er eine Liedzeile geändert. Wohl als Message an die Fans. Bei diesem Konzert, bei dem ich war, war das jetzt nicht so. Und was ganz interessant war, wir haben uns so vorher gefragt, wird es die Peniskanone wieder geben? Die Peniskanone ist so eine Show-Einlage von Till Lindemann während des Songs Pussy. Da reitet er auf einer überdimensionalen Peniskanone über die Bühne. Und in diese Peniskanone hat Rammstein offenbar im letzten Sommer selbst so eine Symbolik gelegt. Weil nachdem wir über diese Vorwürfe berichtet haben, nachdem die bekannt geworden sind, hat Rammstein offenbar als Reaktion darauf diese Peniskanone aus der Show, aus den Konzerten rausgehalten. Den Song nicht mehr gespielt und diese Show-Einlage nicht mehr gebracht. Die Peniskanone war wieder im Programm. Till Lindemann ist da wieder über die Konzertbühne geritten und hat dann so Schaum über die Fans gespritzt.
Schönes Fräulein, Lust auf mehr, Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr, Schnaps im Kopf, du holde Braut, steck Bratwurst in dein Sauerkraut.
Ein ganz zentraler Aspekt der Vorwürfe gegen Till Lindemann war ja die Row Zero, also die vorderste Reihe vor der Bühne, in die gezielt junge Frauen eingeladen wurden, die Sex mit Till Lindemann haben sollten. Du warst jetzt ja auf dem Konzert. Gibt es diese Row Zero noch?
Wir sind nach ganz vorne gegangen zur Bühne. Das ging in dem Innenraum und konnten da von der Seite reingucken. Und in diesem Graben zwischen der ersten Reihe und der Bühne, wo eben diese Row Zero ist, die Reihe Null. Aber wir haben da niemanden gesehen. Da waren nur Securities und ansonsten war die, ja, mittlerweile ja sagenumwobene Row Zero, die war leer. Die Row Zero, die stand und steht ja auch für mehr als nur für diese nullte Reihe vor der Bühne, sondern für ein ganzes Sexrekrutierungssystem von Till Lindemann. Also da waren jetzt keine Frauen mehr direkt in dieser nullten Reihe. Aber was hinter der Bühne, was bei Aftershow-Partys gerade passiert, das wissen wir jetzt gerade nicht.
Ich habe Bands gesehen, die Scheiße gebaut haben und ich habe die nicht an den Pranger gestellt.
Das ist Markus Kafka. Markus Kafka war langjähriger Viva- und MTV-Moderator, einer der Gesichter vom Musikfernsehen in Deutschland. Und der hatte vor allem auch in den 90er Jahren so einen Schwerpunkt auf Metal-Music und auf alternative Musik.
Hi, herzlich willkommen bei Metalla. Ich bin Markus Kafka, der neue Mann, und das ist mein erster Einsatz.
Ah!
Gut, Namdalerseits bei Turok.
Namdalerseits beim Newsmag.
Ja, gut, Namdalerseits bei MTV Spin.
Da gehe ich jetzt gleich rein und treffe die Frau, die zu großen Zügen meine Kindheit und Jugend beeinflusst hat. Madonna.
Ein großer Tag für mich, die Red Hot Chili Peppers.
Good to see you again.
Und hier sind sie in echt, Paul und Flake von Rammstein. Die Herren, herzlich willkommen.
Wir waren total froh, dass Markus Kafka uns ein Interview gegeben hat, denn wir haben versucht, mit ganz vielen Menschen aus der Musikindustrie, ja, aus dem Drumherum Kontakt aufzunehmen, auch mit Musikerinnen und Musikern selbst, mit dem Umfeld der Band. Und das war unfassbar schwierig. Uns hat eigentlich, also auf offizielle Anfragen wurde uns entweder gar nicht geantwortet oder es wurde uns sofort abgesagt, ohne jegliche Nachfrage. Und Markus Kafka aber, der hat sofort zugesagt.
Und warum hat er aber im Unterschied zu so vielen anderen mit euch gesprochen, hat er das gesagt?
Ja, er hat gesagt, dass er ein Anliegen hat und dass er auch ein Bedürfnis hat, darüber zu sprechen, weil er eben einen großen Missstand in der Musikindustrie allgemein sieht zu diesem Thema Machtmissbrauch.
War ich Teil des Systems und ich habe Bands gesehen, die Scheiße gebaut haben und ich habe die nicht an den Pranger gestellt, obwohl ich rein journalistisch die Möglichkeit gehabt hätte und vielleicht sogar die Verpflichtung dazu.
Er sagt, dass ihm das in den vergangenen Jahren, also vor allem auch seit der MeToo-Bewegung und seitdem es auch einige internationale Skandale zu Musikstars gegeben hat, was bei ihm Klick gemacht hat. Und deshalb will er jetzt drüber sprechen.
Wie hat Markus Kafka denn die Band Rammstein und ihre Mitglieder erlebt? Wie nah war er da dran?
Also er hat Rammstein tatsächlich sogar über ein richtiges Demo-Tape kennengelernt vor ihrem allerersten Album. Also da hat er die Musik erstmal kennengelernt. Und die war ja was ganz Neues, was ganz auch Besonderes auf diese Art und Weise, als sie ihren Durchbruch hatten, Rammstein. Und im Laufe der 90er hat er die Band immer wieder getroffen und einzelne Mitglieder interviewt. Und er hat die, ich sag jetzt mal so Down-to-Earth-Leute kennengelernt, die eigentlich sehr bodenständig im Umgang sehr angenehm gewesen seien.
Also ich hatte von Anfang an einen guten Draht zu, besonders zu Richard und Richard Krusper und dann auch Paul Landers. Ich fand Flake schräg, aber lustig. Christoph wahnsinnig lieb.
Er beschreibt auch Till Lindemann für uns und den beschreibt er als so ein bisschen so eine ambivalente Person.
Ich habe aber Till off-camera auch als sehr, sehr sanften, fast zurückhaltenden, sehr freundlichen Typen kennengelernt, der so eine ganz ruhige Art hatte. Und irgendwie war das ein lustiger Kontrast zwischen dem, was die Band dann ja auch schon von Anfang an auf der Bühne dargestellt hat und wie sie backstage waren.
Hat Markus Kafka denn in seiner Laufbahn als Musikjournalist was mitbekommen von den Dingen, die jetzt bekannt geworden sind?
Er war öfter im Backstage-Bereich. Er war auch vor etwa 10 Jahren beim Wacken-Festival. Und dort hat er sich gefragt,
wieso ist ein Till nie bei diesen Partys? Hat er keinen Bock? Und dann hieß es halt so, na, Till hat seine eigene Party und da darf nicht jeder hin.
Er hat sich da auf jeden Fall gewundert erstmal. Aber er wusste natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht, was das bedeutet. Das ist ja jetzt erst im vergangenen Jahr durch die Berichterstattung herausgekommen. Ja, Till Lindemann feiert eigene Partys. Er unterhält ein Sexrekrutierungssystem und lässt sich von einem Netzwerk an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Frauen casten, die ihm dann da zugeführt werden. Und mit einigen von denen hat er dann eben auch Sex. Aber das war damals, als Markus Kafka da auf der Party war, alles noch überhaupt gar nicht bekannt. Und wir wissen auch nicht, ob das da damals auch passiert ist. Ne? Das muss man ganz klar dazu sagen.
Habt ihr denn auch versucht, mit Till Lindemann selbst nochmal zu sprechen?
Ja, wir haben mehrfach versucht, Bandmitglieder zu kontaktieren und wir haben auch Interviewanfragen an Till Lindemann geschickt. Wir haben eine schriftliche Antwort seines Anwalts bekommen. Der Anwalt gibt zu, dass es dieses Sexrekrutierungssystem Row Zero, rund um die Row Zero, um diese Reihe Null gegeben hat. Till Lindemann lässt allerdings über seinen Anwalt bestreiten, dass es jemals zu Sex mit Fans gekommen ist, der nicht einvernehmlich war.
Und du hast eben gesagt, das ist wahnsinnig schwierig, an Menschen zu kommen, die über Rammstein sprechen. Warum ist das so?
Also zum einen glaube ich, dass das relativ normal ist, dass sich eine erfolgreiche Rockband oder erfolgreiche Musiker ein Umfeld schaffen, das sehr loyal ist. Weil niemand möchte ja, dass auch Leute irgendwie Privates ausplaudern, zum Beispiel an Boulevardmedien. Das halte ich für relativ normal. Was bei Rammstein auch ein Faktor ist, die sind auch ein Arbeitgeber. An diesem Band-Imperium hängen halt auch viele Jobs. Und Rammstein ist eine der international erfolgreichsten deutschen Bands. Die füllen Stadien, in die Zehntausende Menschen kommen. Die sind bei Spotify im sogenannten Billionaires Club mit über 1 Milliarde Streams. Da sind Künstlerinnen wie Taylor Swift oder die Beatles oder Metallica sind da sonst noch, die zu diesen meistgestreamten Bands gehören. Und in Plattenfirmen, Konzertagenturen, die haben natürlich eine Art Abhängigkeit auch von dieser Band, wenn sie mit ihr zusammenarbeitet, weil da natürlich unfassbar viel Geld dran hängt.
Ihr habt es dann ja am Ende doch noch geschafft, zumindest mit einigen zu sprechen aus der Branche, unter anderem eben mit Markus Kafka. Der hat ja gesagt, ihm war es wichtig, mit euch zu sprechen.
Ja, er hat gesagt, dass ihm das eben ein wichtiges Anliegen ist, weil er in dieser, ja, weil er in dieser Branche einen großen Missstand sieht.
Und ich habe die nicht an den Pranger gestellt.
Er spricht eben auch von Fällen, die bereits bekannt sind, von den Vorwürfen gegenüber R. Kelly, der mittlerweile im Gefängnis sitzt.
Die Jury hat R. Kelly in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Der 54-Jährige soll gemeinsam mit einem Team von Angestellten jahrelang Mädchen und Frauen angelockt haben. Er habe sie drangsaliert, teils ausgehungert und sexuell missbraucht.
Und er spricht von der Band Mötley Crüe, die in ihrer Autobiografie davon schreiben, wie sie mit Frauen umgegangen sind.
Dass es wehrlose, betrunkene Frauen gab, mit denen erst das eine Bandmitglied geschlafen hat und dann zu dem anderen gesagt hat, ey, die Braut checkt nichts mehr, geh doch auch mal rein. Das sind Dinge, die laufend passiert sind.
Er sagt, er hätte irgendwie gedacht, dass es da schneller auch ja, so eine Art MeToo-Bewegung innerhalb der Musikbranche gäbe, durch die ja, öffentliche Aufmerksamkeit für MeToo-Fälle, durch den Fall Harvey Weinstein 2017, diesen mächtigen Filmproduzenten, die ist aber nie so richtig gekommen.
Warum nicht?
Ja, also Markus Kafka erzählt von vor allem auch einem wichtigen Punkt, der die Filmbranche von der Musikbranche unterscheidet, nämlich in Film oder bei Filmsets kann ein Schauspieler oder ein Regisseur ja theoretisch auch ersetzt werden.
In der Musikindustrie, also von Solostars, brauchen wir gar nicht reden. Wenn die aus dem Verkehr gezogen werden, dann ist dieses Unternehmen von einem auf den anderen Tag nicht mehr existent. Dann sind Millionen Umsätze und Hunderte von Arbeitsplätzen nicht mehr existent.
In der Filmbranche sind diejenigen, die Machtmissbrauch vorwerfen, oft entweder Angestellte oder Schauspielerinnen gewesen, die möglicherweise mittlerweile dann auch schon älter sind und die aus meiner Sicht, auch wenn sie in diesen Situationen sehr vulnerabel waren und ausgenutzt worden sind, die aber eine andere Wehrhaftigkeit haben. In dem Fall von Machtmissbrauch von einem Superstar gegenüber Fans ist das Machtgefälle einfach auch sehr groß aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten. Ein Superstar, der vielleicht möglicherweise Millionen verdient und auf dem Konto hat, gegen einen Fan, die vielleicht 18, 19, 20 oder 22 ist und höchstwahrscheinlich in dem Alter jetzt noch nicht einen super Job hat, um sich die allerbesten Anwälte des Landes leisten zu können, da ist das Gefälle halt einfach enorm groß.
Die Frauen, die hier die Vorwürfe erheben, die sind in der Musikbranche als Fan in einer ganz anderen Position und zwar vor allen Dingen dann auch monetär als in der Filmbranche.
Ja, was aber interessant ist, ist, es gibt so Vergleiche, die interessanterweise relativ häufig von Menschen aus beiden Branchen, Filmbranche und Musikbranche, also insgesamt der Unterhaltungsindustrie kommen. Und das ist, dass das Umfeld um diese Stars herum, ob jetzt Filmstars oder Musikstars, dass das oft was Sektenähnliches hätte. Dass die Menschen, die drumherum, also auf der einen Weise gibt es ja eh schon von Fans dieses Anhimmeln, also wie bei einer Sekte ein Guru angehimmelt wird. Und Ähnliches sehen sie auch bei den Menschen, die drumherum arbeiten, die für diese Stars arbeiten, dass das dass die teilweise auch, ich sag jetzt mal, geblendet sind von diesem Ruhm und dass sie ja sowas Untertäniges hätten. Zum einen werden eben Menschen, also die ja eigentlich die ja ganz normale Menschen sind und die dann Superstars werden, auf diesen Thron erhoben. Und zum einen, glaube ich, sind die drumherum arbeiten, die himmeln vielleicht diese Person auch mit an. Also die haben auch so ein eigenes Fantum in sich. Nicht immer, aber das kann passieren. Und man kann sich natürlich auch, wenn man für die arbeitet, auch so ein bisschen mit in der, in diese Sonne begeben und in so exklusive Bereiche, in die nur ganz bestimmte Personen dürfen, in den Backstage-Bereich, in Bandbusse. Das hat schon so was Mysteriöses, was Verschwiegenes, eine Anziehungskraft. Und das trägt mit Sicherheit auch zusätzlich dazu bei.
Ist das bei Rammstein auch so?
So ist es auch bei Till Lindemann. Der hat viele Menschen, die für ihn arbeiten, die schon seit Jahrzehnten für ihn arbeiten. Leute in seinem Umfeld, mit denen er schon
ja, seit Jahrzehnten befreundet ist. Rammstein wird auch oft als so eine Art, ja, als so ein Kollektiv, als so eine Mauer beschrieben, die so ein ganz loyales Netzwerk um sich drumherum hat.
Was müsste denn passieren, damit sich in der Musikbranche mehr ändert?
Markus Kafka geht es um die ganze Industrie und er sagt sogar wirklich so, die Industrie, die ist teilweise noch steinzeitlich.
Es ist Fakt, dass die Musikindustrie immer noch ein Boys Club ist. Extrem Männer dominiert, immer noch extrem patriarchalisch, sexistisch und das halt wirklich so auf den oberen Ebenen in der Musikindustrie, bei Plattenfirmen, bei Medienunternehmen und so, sind einfach keine Frauen.
Auch da sagt er, das muss sich irgendwie ändern, dass es da eine andere Durchlässigkeit gibt, vielleicht auch einen anderen Blick auf Dinge und dass eben dieses Groupie-Tum und Machtmissbrauch, dass das seit Jahrzehnten so als normal abgestempelt werden würde. Und er sagt auch Bands, also die in den 80ern, 90ern groß geworden sind, für die war das halt einfach total normal, dass Aftershow-Partys gefeiert werden. Gut, das mag ja auch normal sein, aber dass es da eben auch zu Sex mit Fans kommt und da gibt es eben immer ein Machtgefälle und dann kann es natürlich dazu kommen, dass so ein Machtgefälle einseitig ausgenutzt wird. Ich glaube, dass wir grundsätzlich, und das zeigt auch diese Recherche und die Gespräche zu dieser Recherche, also zu den Vorwürfen gegenüber Till Lindemann und diesem Prinzip oder dem System Row Zero, dass wir einfach insgesamt gesellschaftlich noch mitten in der Diskussion sind, wo unsere Grenzen liegen, wo die Grenzen verlaufen, ob sich diese Grenzen möglicherweise verschieben müssen. Und in der Musikbranche, genau wie überall sonst in der Gesellschaft, braucht es höchstwahrscheinlich eine größere Sensibilität dafür und ein Bewusstsein dafür, dass wenn Fans ihre Stars treffen, dass es da eben dieses Machtgefälle gibt und dass da eben noch mal mehr gecheckt werden muss, ist das, was hier passiert, ist das einvernehmlich.
Wenn in diesem Machtgefälle jemand weit über der anderen Person steht, dann ist die Person, die im Machtgefälle so weit unten ist, erstmal nie schuld. Also ich kann doch nicht voraussetzen, dass ein junges Mädchen, 18, 19, 20, die vielleicht nur ein Fan von der Musik ist, zu so einer Veranstaltung geht und selbst darauf achten muss, körperlich unversehrt aus der Nummer wieder rauszukommen.
Das bedeutet natürlich auch, dass man auch einer 20-jährigen Frau jetzt nicht absprechen kann, für sich selbst Entscheidungen treffen zu können. Aber trotzdem muss man das immer mitdenken, dass natürlich Fans, wenn sie einen Star treffen, so eine Art, im Englischen gibt es ein Wort dafür, starstruck sind, also im Bann ihres Stars und da irgendwie auch, sich nicht trauen, Nein zu Dingen zu sagen.
Hast du denn das Gefühl, jetzt nach eurer Recherche und auch nach euren Veröffentlichungen, dass sich jetzt überhaupt was bewegt?
Ich glaube schon, dass die Veröffentlichungen zu einer größeren Sensibilität für dieses Thema geführt haben. Und ich glaube, das, was diese Recherche angestoßen hat, sind diese Diskussionen, dass darüber diskutiert wird, dass darüber auch gestritten wird. Und so funktioniert das ja auch in Gesellschaften, um sich irgendwie weiterzuentwickeln. Wir müssen über Dinge reden. Und irgendwann verschieben sich dann möglicherweise dann auch Grenzen, rote Linien.
Elena, vielen Dank dir.
Vielen, vielen Dank.
Elena Kuch hat im Fall Rammstein recherchiert, gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen Sebastian Pittelko, Nadja Mitzkat und Daniel Drepper. Was sie im Gespräch mit betroffenen Frauen und auf Spurensuche im Umfeld von Rammstein rausgefunden haben, das hört ihr im Podcast von NDR und SZ, Rammstein Row Zero. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Uns findet ihr wie immer in der Audiothek und zwar schon morgen wieder. Folgenautorin ist Nicole Ahles. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Christoph van der Werf, Fabian Zweck, Christine Frey, Christine Dreier und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss!